This is Wall Street.
This is an opportunity for each citizen to buy a share in America.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Wall Street, in der wir heute auf das Ereignis der Woche schauen werden. Es geht, na klar, um den neuesten Zinsentscheid der Notenbank und die spannende Frage, warum die Fed eigentlich gar keine Chance hat, die Inflation mit ihren Mitteln in den Griff zu bekommen. Außerdem schauen wir auf die Geschichte der Notenbank und klären, warum es die Fed ohne deutsche Mithilfe heute wahrscheinlich gar nicht geben würde. All diese Infos gibt es wie immer von mir, Sabrina Kessler. Ich bin Wirtschaftsjournalistin hier in den USA und werde heute von meinen Kollegen und US-Experten Heike Buchter und Jens Korte unterstützt. Freuen Sie sich also auf eine spannende Folge über die Macht der amerikanischen Notenbank hier bei Inside Wall Street.
At today's meeting, the committee raised the target range for the federal funds rate by 0.75 percentage point, bringing the target range to 2.25 to 2.5%.
Es ist der vierte Zinsschritt in diesem Jahr, den Jerome Powell, der Chef der amerikanischen Notenbank, hier bei ihrer Tagung am Mittwoch verkündet. Im Vorfeld hatte die Wall Street mit einer Anhebung um 75 Basispunkte gerechnet. Genau diese Basisannahme also hat Powell jetzt mit seinem Entscheid bestätigt. Glaubt man Analysten und auch den Aussagen von Jerome Powell, dann könnte genau dieser Zinsschritt möglicherweise die letzte große Anhebung in diesem Jahr gewesen sein. Wegen zunehmender Konjunktursorgen nämlich gehen immer mehr Experten davon aus, dass die Notenbank die Zinsen bis Jahresende in einem deutlich niedrigeren Tempo anheben dürfte. Ohnehin werden die Sorgen immer größer, dass die Notenbank mit ihren Mitteln die Inflation vielleicht gar nicht in den Griff bekommt. Nicht nur sei Powell mit seiner Strategie viel zu spät dran, heißt es da von Kritikern. Mit ihrer aggressiven Zinspolitik werde die Fed außerdem dazu beitragen, dass die Wirtschaft in den USA in eine satte Krise stürzt, wie etwa die US-Politikerin und Senatorin Elizabeth Warren hier im Fernsehsender CNBC warnt.
I'm very concerned that we know what the causes, or at least some of the causes of inflation are. Supply chain problems, COVID outbreaks that continue around the world, Vladimir Putin invading the Ukraine, monopolies or near monopolies that are engaging in price gouging, and increases in the interest rate won't fix any of those. And Jerome Powell has actually admitted that.
Ja, damit kommen wir jetzt von den aktuellen News direkt zu unserem Hintergrundgespräch mit unserem Wall Street-Experten Jens Korte, der uns diese Notenbankentscheidung vom Mittwoch nochmal etwas präziser einordnen kann. Und Jens, da wollen wir heute vor allen Dingen mal auf die Kritik schauen, die den Notenbankern da aktuell entgegenschlägt. Nicht nur, weil viele Finanzleute ja aktuell davon überzeugt sind, dass die Notenbank erstens viel zu spät dran ist. Und dann ist da ja auch noch die Frage, ob die Fed es überhaupt schaffen wird, diese ganze Inflation zeitnah in den Griff zu bekommen. Jetzt bist du ja selbst ziemlich gut vernetzt und auch verdrahtet an der Wall Street. Was für Argumente schlagen dir da entgegen? Warum glauben da so viele aktuell, dass die Notenbank die Inflation mit ihren Mitteln wahrscheinlich nur schwer oder möglicherweise ja sogar gar nicht in den Griff bekommen wird?
Ja, Sabrina, ich denke, das ist eine ganz spannende Diskussion momentan, die ich in der Form eigentlich seit längerer Zeit nicht mehr mitbekommen habe. Und ich bin hier nach Amerika gekommen, als Alan Greenspan noch Notenbankchef war. Also ich habe die Notenbank jetzt auch schon seit einiger Zeit verfolgt. Und das Spannende ist, Inflation kann unter anderem von zwei Seiten ausgelöst und auch bekämpft werden, von der Supply- und von der Demand-Seite, also von der Angebots- und von der Nachfrageseite. Und was die Notenbank tendenziell machen kann, die kann bei der Nachfrageseite ansetzen, also eben, indem man die Zinsen stark hochzieht, dass man damit dann Konsumenten oder Unternehmen bringt, eben zurückhaltender zu sein und damit die Inflation zu bekämpfen. Aber auf der Angebotsseite, da kann die Notenbank relativ wenig machen und das ist genau einer der großen Punkte, wo die Inflation momentan herkommt. Das Ganze auch teilweise natürlich kriegsbedingt, die dann die Energiepreise stark in die Höhe getrieben haben. Wir haben Lebensmittelprobleme, wir haben die ganzen Probleme mit den Supply Chains, also den Lieferketten aus Südostasien. Also das sind eine ganze Reihe von Angebotsproblemen im Prinzip und da kann die Notenbank derzeit mit reinen Zinserhöhungen eigentlich nicht wirklich ansetzen.
Also im Prinzip ist ja mehr oder weniger unklar, ob sie das dann überhaupt in den Griff bekommen kann, zumal das ja auch nicht ganz ohne Preis kommt. Also ich meine, wir müssen ja überlegen, dass wenn die Notenbank hier ihre Zinsen anhebt, dann bedeutet das ja auf der anderen Seite, dass hier möglicherweise die Wirtschaft abgewürgt wird. Und diese Sorge, die steht ja schon seit Wochen, wenn nicht sogar Monaten im Raum. Was bekommst du von den Unternehmen in den USA mit? Gibt es da schon Anzeichen, dass wir ja vielleicht doch auf ein Soft oder eben auf ein Hard Landing zusteuern? Wie sieht es aktuell aus?
Ja, aber das, Sabrina, ist eben in der Tat auch nochmal der Punkt. Also möglicherweise sehen wir jetzt diese super aggressive US-Notenbank. Dabei kann sie nur begrenzt die Inflation bekämpfen. Auf der anderen Seite riskiert sie aber eben damit, die US-Wirtschaft doch in eine tiefere Krise zu stürzen. Also quasi weiterhin Inflation und trotzdem dann möglicherweise ein Hard Landing, wie du das eben beschrieben hast. Es gibt ja doch eine ganze Reihe von Unternehmen, aber auch teilweise Wirtschaftszahlen, die andeuten, dass es nicht mehr ganz so rund läuft. Wir hatten jüngst die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Die waren auf den höchsten Stand seit 8 Monaten gestiegen, immer noch auf einem recht tiefen Niveau, aber eben doch jetzt der höchste Stand in 8 Monaten. Und von Unternehmen, gerade vor wenigen Tagen, Weber Grill, wie manche vielleicht auch sagen, haben gesagt, nun, es gibt große Probleme mit der Inflation. Die Menschen können es sich nicht mehr leisten, so ohne weiteres sich ein neues Grillgerät zu kaufen. Man hat sich sofort vom Firmenchef getrennt. Die Aktie ist allein an einem Tag um über 12% weggebrochen. Oder Walmart hatte jetzt ja auch Anfang der Woche die Prognosen gesenkt. Auch da wurde das Thema Inflation übrigens genannt, dass die Leute sich nicht einfach alles kaufen können. Lebensmittel, ja. Kleidung oder Elektronikgeräte nicht unbedingt. Oder Snap, also die Muttergesellschaft von dem Social-Media-Unternehmen Snapchat, die hatten auch neulich gesagt, man wird wohl Entlassungen vornehmen müssen. Die Anzeigenkunden sind nicht mehr so spendabel. Also auch da bei den Unternehmen scheint der Sparkurs mittlerweile angekommen zu sein. Und also ich sehe da schon einige Anzeichen dafür, dass die Wirtschaft deutlich abkühlt. Und also ich gehe da schon davon aus, dass es gut möglich ist, dass wir ein Hard Landing bekommen.
Also die Wirtschaft hier in den USA, die leidet inzwischen. Das sehen wir ja auch an den aktuellen Quartalszahlen. Da muss man der Notenbank ja im Prinzip schon irgendwie Fehlversagen attestieren. Ich meine, die Notenbank ist dafür da, die Inflation hier im Land unter Kontrolle zu bekommen. Das hat sie eben bislang zumindest nicht geschafft. Woran liegt es denn deiner Meinung nach, dass die Notenbank hier anscheinend mit ihrem Timing immer daneben schlägt und einfach auch nicht das richtige Feingefühl hat, um die Lage hier korrekt einzuordnen?
Ja, Sabrina, ich denke, das sind eine ganze Reihe von Faktoren letztendlich. Aber um es ganz simpel vielleicht zu sagen, die Notenbank, und das gilt übrigens für andere Institute ähnlich, das gilt für den Internationalen Währungsfonds, das gilt für die OECD. Also da ist die Notenbank auch nicht ganz alleine damit, aber da fehlt manchmal ein bisschen die Fantasie und auch der Mut, einfach mal eben auch mal eine Prognose abzugeben und sich nicht nur an, wie du selber sagst, veralteten Wirtschaftsdaten sich aufzuhängen. Und meiner Meinung nach ist auch noch ein Problem, wer arbeitet bei der Notenbank, wer arbeitet bei der OECD, wer arbeitet bei der Welthandelsorganisation. Das sind halt meiner Meinung nach auch Leute, die so ein bisschen in ihrem eigenen Wolkenkuckucksheim leben, also vielleicht auch gar nicht so ganz genau mitbekommen, was im eigenen Land sich da wirklich für Tendenzen abzeichnen. Also das könnte ich mir schon auch vorstellen, dass das auch eine Rolle spielt, dass sie ein bisschen abgekoppelt leben von der wahren Welt.
Also Weitsicht sieht definitiv anders aus. Eine Frage vielleicht, die mir aktuell noch so im Kopf rumschwebt. Du sagtest ganz zu Beginn, dass die Notenbank aktuell gar nicht so wirklich die richtigen Mittel hat, um die Inflation einzufangen, weil eben die Preissteigerungen hier von der Angebotsseite kommen. Was hilft denn dann deiner Meinung nach, um dieses Debakel hier quasi wieder auszubügeln?
Also zumindest zum jetzigen Zeitpunkt aggressive Zinserhöhung halte ich für verspätet. Das hätte man vor einem längeren Zeitpunkt und auch nicht so aggressiv anfangen müssen. Und ich glaube, der Notenbank muss auch klar sein, sie wird die Probleme nicht alleine in den Griff bekommen können. Man muss sowohl bei der Angebots- als auch bei der Nachfrageseite, sowohl bei Supply als auch bei Demand ansetzen. Das heißt also, da wäre dann letztendlich nicht nur die Notenbank, sondern vor allem auch die Regierung gefordert. Nehmen wir mal einen weiteren Punkt, der meiner Meinung nach viel zu wenig diskutiert wird, was auch die Inflation treibt. Das ist die Lohnseite. Es gibt zu wenig Arbeitskräfte in den USA. Das treibt die Löhne tendenziell in die Höhe. Und man könnte diese Arbeitsknappheit, die wir im Lande haben, zum Beispiel damit damit lösen, dass man gescheite Kinderbetreuung anbietet. Das ist ein Thema, was hier lange diskutiert worden ist. Das hatte Joe Biden eigentlich auch versprochen, hat er nicht gemacht. Das heißt, wenn man gescheite Kinderbetreuung hätte, dann könnten zum Beispiel Frauen wieder stärker in den Arbeitsmarkt zurückkommen. Das sind so ganz, ja, klingen eigentlich simple Lösungen, wie man dann eben auch auf der Angebotsseite durchaus Möglichkeiten hat anzusetzen. Das ist dann aber eben nicht nur Aufgabe der Notenbank, sondern vor allem auch der jeweiligen Regierung.
Viel zu tun also für die amerikanische Notenbank und auch die Regierung hier in den USA. Ich denke, das Thema wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen, spätestens dann zur nächsten Notenbanktagung oder eben zum Symposium im August bei der Jackson Hole-Tagung in Wyoming. Jetzt erstmal dir, lieber Jens, vielen Dank für diese Einordnung und wir machen direkt weiter, denn wir wollen uns mit den Hintergründen der Notenbank beschäftigen. Wir wollen darauf schauen, wie die Notenbank überhaupt so mächtig werden konnte und klären auch die Frage, warum die Amerikaner so lange damit gezögert haben, überhaupt eine Notenbank zu gründen. Die Geschichte der Notenbank beginnt an einem Mittwochmorgen um kurz nach 5. Wir schreiben das Jahr 1906, es ist Frühling draußen und ganz San Francisco liegt noch schlafend im Bett. Plötzlich aber um 5.12 Uhr beginnt die ganze Stadt für einige Sekunden heftig zu wackeln. Es ist der Beginn eines Erdbebens, das sich später zu einer der größten Naturkatastrophen in der Geschichte der USA entwickeln wird.
The quake had the impact of 6 million tons of TNT. Roughly 12,000 times the power of the atomic bomb exploded over Hiroshima. It remains the greatest natural disaster suffered by a North American city.
Innerhalb weniger Minuten lag die gesamte Stadt in Trümmern und wer nicht von seinem eigenen Haus erschlagen wurde, der erlag wahrscheinlich den Bränden, die in den Ruinen der Häuser entflammt waren. Mehr als 3000 Menschen kamen an diesem 18. April ums Leben. Es war der erste Dominostein einer ganzen Reihe, der die US-Wirtschaft ins Wackeln brachte. Kurz nach dieser Naturkatastrophe fiel Amerika in eine tiefe Rezession, die Arbeitslosenquote stieg dramatisch und der Aktienmarkt brach um 50% ein. Nicht mal ein Jahr später war die Lage so aussichtslos, dass viele Amerikaner Sorge um ihre finanzielle Zukunft hatten. Um ihre Ersparnisse in Sicherheit zu bringen, stürmten viele von ihnen deshalb die Banken, wie auch hier im Disney-Klassiker Mary Poppins zu hören.
Bank won't give someone their money.
Well, I'm going to get mine. Come along, young man.
Every penny in my
hand. Mine too.
And give me mine too.
Genau wie Lehman Brothers im Jahr 2008 gab es auch damals ein Finanzhaus, das die Krise erst so richtig ins Rollen brachte. Die Knickerbocker Trust Company mit Sitz in New York galt damals als eine der größten Banken im Land. Ihr Kollaps riss mehr als 240 Banken mit in den Abgrund und löste damit eine tiefe Wirtschaftskrise aus.
The law of gravity hit Wall Street today and financial markets around the world for that matter.
Rate is worsening.
You're going to see one of the biggest recession and financial crashes of all time.
Die US-Regierung aber, damals noch unter Präsident Teddy Roosevelt, war damit ziemlich ratlos und überfordert. Es gab keine Institution, keine Zentralbank, die hätte eingreifen können, um die Panik der Leute einzufangen. Geldpolitische Maßnahmen also wie heute, um kollabierende Banken und damit die Einlagen der Sparer zu sichern, gab es damals einfach nicht. Während andere Industrieländer also, allen voran Großbritannien, längst ein zentrales Organ für ihr Finanzsystem etabliert hatten, waren die Amerikaner, vor allem die einfachen Leute, sehr, sehr misstrauisch gegenüber solchen Institutionen. Das sagt auch er hier, Roger Lovenstein, ein ehemaliger Finanzjournalist des Wall Street Journals, der sich tief in die Archive der USA eingegraben hat, um ein Buch über die Gründung und den Aufstieg der amerikanischen Notenbank zu schreiben.
People were very angry at the banks. Many of the banks misbehaved. They were angry at the government. They didn't like Washington and they didn't want Washington anywhere near a big bank itself.
Fast alle amerikanischen Finanzhäuser waren also bis dahin komplett auf sich allein gestellt. Es gab keine zentralen Reserven, keinen Plan B und damit eben auch keinen Kreditgeber in letzter Instanz, sollte das Geld mal knapp werden. Dabei gab es so gut wie jeden Herbst, pünktlich zur Erntesaison nämlich, massive finanzielle Engpässe bei den Banken. Millionen von Bauern, die damals ungefähr die Hälfte der Bevölkerung ausmachten, mussten schließlich ihre Ernte finanzieren und deshalb an ihre Ersparnisse, sagt Lovenstein.
Back then, farming communities, you know, held more than half the population of the United States. They were a very big part of the economy. The farming communities would need cash to fund the harvest, to pay field hands, finance equipment, grain houses, all of that. Cash would drain out of the cities, and there would be a mini panic. Rates in New York would go up to 100% sometimes.
Es kam immer wieder zur Panik und horrende Zinsen waren quasi vorprogrammiert. Aber der Wille, irgendwas zu ändern an diesem fehlerhaften System, den gab es trotzdem nicht. Erst als ein deutscher Einwanderer, nämlich der Hamburger Bankierssohn Paul Warburg aus der gleichnamigen Bankendynastie in die USA kam, machte es zumindest bei einigen wenigen Bankern und Ökonomen Klick im Kopf. Tatsächlich gilt Warburg bis heute als treibende Kraft hinter der Idee, eine amerikanische Zentralbank zu gründen. Ohne ihn hätte es also bedeutend länger gedauert, damalige Finanzpaniken, Geldknappheit und Rezessionen in den Griff zu bekommen. Zumal das veraltete Bankensystem noch nicht mal in der Lage war, die damals aufblühende Industrie zu finanzieren. Warburg schlug also eine Bankenreform vor, nach dem Vorbild der Deutschen Reichsbank und der Bank of England, die es damals übrigens beide schon seit Jahrzehnten gab. In seinen Memoiren wird er später schreiben, dass er mit der Fed ein nationales Monument errichten wollte, eine Einrichtung also mit historischer Tragweite, wie etwa die wuchtigen Kathedralen in Europa.
He would later write in his memoirs that his hope was that the Federal Reserve would become a great national monument. As he put it rather poetically, like the great cathedrals of Europe. And his life was really one long struggle to try to make that so.
Unterstützung fand er bei Nelson D. Aldrich, einem der einflussreichsten Politiker seiner Zeit, der ganz eng mit den großen Wirtschaftsbossen des Landes verknüpft war. Seine Tochter zum Beispiel war verheiratet mit dem einzigen Sohn des Ölmoguls John D. Rockefeller, dem seinerzeit reichsten Mann der Erde. Das einzige Problem, große Finanzreformen hatte Aldrich bis dahin nicht so wirklich auf die Straße gebracht. Er war sehr konservativ eingestellt, sehr zögerlich und brauchte quasi erst die Panik im Jahr 1907, um wirklich ins Nachdenken zu kommen. Er begann sich also an der Wall Street umzuhören. Aldrich wollte wissen, wie man die Banken im Land stabiler aufstellen könnte und erfuhr in diesem Zusammenhang von einem deutschen Banker, der viel über das bedeutend robustere Bankensystem in Deutschland zu wissen schien. Also traf er sich mit Paul Warburg, der anscheinend einen so großen Eindruck auf ihn machte, dass er wenig später die National Monetary Commission, eine nationale Währungskommission, gründete. Dutzende Experten und Finanzfachleute reisten daraufhin nach Europa, um die dortigen Verhältnisse zu studieren. Als sie zurückkamen, waren sich die Experten einig. Auch Amerika brauche eine zentrale Organisation, die Banken Geld leihen und das Finanzsystem so stabilisieren könne. Doch weil diese Meinung in Amerika bis dato so unpopulär, ja fast schon verpönt war, organisierte Aldrich ein geheimes Treffen in einem Ferienhaus einer wahren Wall Street-Legende. Nur die mächtigsten Banker des Landes waren eingeladen, hier auf eine kleine Insel vor der Küste Georgias in den Yachtclub von J.P. Morgan. Um so wenig Wind wie möglich, um dieses Event zu machen, legte Aldrich einige Spielregeln fest. Er wollte alles wie einen Jagdausflug unter Freunden aussehen lassen. Die Gäste sollten sich deshalb nicht im Frack, sondern mit Jagdkleidung und nur unter ihrem Vornamen am Bahnhof von Hoboken in New Jersey melden. Ein extra angehängter Waggon mit verdunkelten Jalousien brachte die Experten dann per Zug in den Süden der USA. Hier im November 1910 diskutierten sie eine Woche lang über die Zukunft des amerikanischen Finanzsystems und arbeiteten eine Gesetzesvorlage aus, die zumindest in Teilen als Vorläufer der heutigen Notenbank gelten sollte. Zurück in New York schlug den Bankern allerdings die knallharte Realität entgegen. Wie befürchtet, scheiterte die Vorlage im Kongress, auch weil es Sorge gab, dass die beteiligten Finanz- und Wall Street-Mogule dadurch noch mächtiger werden könnten als ohnehin schon. Es brauchte also erst einen neuen US-Präsidenten, der den Einfluss und die Mehrheit hatte, um die Idee einer Zentralbank verwirklichen zu können. Die Rede ist von Woodrow Wilson, dem 28. Präsident der USA. Im Dezember 1913 unterzeichnete Wilson den sogenannten Federal Reserve Act, der bis heute die Grundlage der amerikanischen Notenbank bildet. Seither ist die Fed eine Mischform aus staatlichen und privaten Institutionen. Sie besteht auf der einen Seite aus dem siebenköpfigen Board of Governors, einem Rat, dem damals übrigens auch Paul Warburg angehörte. Dazu kommen 12 regionale Notenbanken sowie weitere Mitgliedsbanken und Institutionen. Wichtigstes Gremium aber ist der sogenannte Offenmarktausschuss, im Englischen auch abgekürzt mit FOMC. Genau dieses Komitee, also bestehend aus 12 Experten, ist bis heute für die Anhebung des Leitzinses verantwortlich. Und damit kommen wir jetzt einmal in die Gegenwart zurück, denn ja, die amerikanische Notenbank existiert jetzt inzwischen seit über einem Jahrhundert. Aber die Aufgaben der Notenbank, die Ausrichtung, die hat sich in all dieser Zeit doch ordentlich geändert. Zumindest als sie gegründet wurde, 1913, ging es der Notenbank ja vor allen Dingen darum, das Bankwesen zu sichern, eine flexible Währung bereitzustellen, die ja dann damals eben auch noch an den Goldstandard gekoppelt war. Das hat sich aber über all die Jahrzehnte nicht lange halten können, denn wie wir ja inzwischen wissen, kümmert sich die Notenbank ja auch in erster Linie um die Inflation. Und warum das so ist, darüber möchte ich jetzt mit unserer USA-Expertin Heike Buchter sprechen. Heike, in den 70er Jahren ging es ja hier in den USA ordentlich zur Sache, vor allen Dingen wirtschaftlich. Da gab es ja doch einige Verwerfungen und die haben anscheinend auch dazu geführt, dass sich die Notenbank neu ausgerichtet hat. Klär uns doch einmal auf, was genau war damals los und warum hat sich die Notenbank dann eben entschieden, da jetzt eingreifen zu müssen?
Ja, also der damalige Präsident war ja Carter und er war in der ebenso verzweifelten Lage, wenn man so will, wie heute Biden. Hohe Inflation, Angst um ein Einbrechen, Wegbrechen des Arbeitsmarktes, eine unglaubliche Misere. Und in dieser Gemengelage hat man dann einfach überlegt, wer könnte da einfach helfen, wer könnte quasi durch Geldpolitik eingreifen, und das ist natürlich dann die Notenbank. Und das Schöne an der Notenbank ist natürlich auch, dass man da die Zustimmung weder des Senats noch des Repräsentantenhauses braucht für irgendwelche Maßnahmen. Das kann dann praktisch die Notenbank in Alleinregie machen. Und das hat dazu geführt, dass man damals 1977 eben der Notenbank eine neue Aufgabe erteilt hat, beziehungsweise Aufgaben. Also die Notenbank hat seither das Dual Mandate, das heißt, sie soll sowohl eben nach der Inflation gucken, aber auch nach der Vollbeschäftigung. Und schon damals widersprachen sich diese zwei Ziele, weil das eben sehr schwierig ist, mit höheren Zinsen mehr oder minder auch noch eine florierende Wirtschaft, zumal eine auf Kredit basierende wie die amerikanische, so richtig schwungvoll am Leben zu halten. Aber seither haben wir eben die Fed mit dieser zweifachen Aufgabe. Und es ist interessant zu sehen, dass wir praktisch in einer ähnlichen Situation sind wie damals in den 70er Jahren.
Ich habe vorhin mal nachgeschaut. Ich glaube, die Inflation lag damals tatsächlich so bei um die 12%, also noch deutlich höher als aktuell, aber zumindest eben ausschlaggebend genug, um die Notenbank hier dann doch zu einer Neuausrichtung zu treiben. Was sich aber auch über all die Jahre ja entwickelt hat, ist so ein bisschen ja die Spitze der Notenbank. Früher ist das ja als ein großes Gremium gestartet und auch heute ist es noch ein Gremium. Da sitzen ja mehrere lokale Notenbanker, die sich dann auch beraten. Aber an der Spitze steht nun mal immer der eine prominente Notenbankvorsitzende. Da rede ich jetzt über Greenspan, Yellen, Powell, wie sie denn alle heißen. Und trotzdem sind die alle ja so ein bisschen unterschiedlich auch in ihrer Ausrichtung gewesen. Aktuell Jerome Powell. Wie wird der aktuell von der Wall Street wahrgenommen, Heike? Was siehst du da auch vielleicht im Unterschied oder im Vergleich zu den vorherigen Notenbankchefs?
Also ich würde mal sagen, was sich halt natürlich auch geändert hat, lange Jahre war es ja so, dass die Notenbanker und die Notenbank, das war also weniger für breites Publikum, ne? Also man kannte die Spitzen der Notenbanken eigentlich so nicht. Das hat sich zum Beispiel unter Greenspan sehr, sehr deutlich geändert. Greenspan war schon immer so ein bisschen so eine, also seine Frau war ja auch TV-Journalistin. Und er hatte so einen Hang zur Selbstdarstellung, sage ich jetzt mal. Aber Greenspan war eben auch jemand, der das benutzt hat. Ja, also seine Auftritte benutzt hat, weiß nicht, ob du von gehört hattest, damals, wann immer so in der Sitzung war, wie jetzt wieder mit der Notenbank, dann hat man im Vorfeld beobachtet, wie Greenspan ausgestattet war. Das heißt, welche Aktentasche, wie voll seine Aktentasche eben war. Und dabei war das Denken war so ein bisschen, also wenn er eine sehr volle Aktentasche hat, dann wird er wahrscheinlich die Zinsen senken wollen. Und dafür braucht er ganz viele Beweise und Argumente, die er da quasi in seinen Dokumenten irgendwie mit sich rumschleppt, um seine anderen Mitglieder da des Komitees irgendwie zu überzeugen. Und wenn er nur so ein dünnes Mäppchen unterm Arm hat, dann ist da keine Zinssenkung irgendwie mit drin. Greenspan hatte auch, er war dafür bekannt, dass er angeblich jede Schraube an einem GM irgendwie wusste, wo die herkamen und dass er deswegen sehr genau verfolgen konnte, was wir heute auch wieder genau angucken, diese ganzen Lieferketten, dass er die sehr stark im Blick hatte und auch die Rohstoffe und die Rohstoffmärkte, um einfach auch schon sehr frühzeitig zu sehen, wo die Reise hingeht.
Naja, und trotzdem hat man ihm dann später vorgeworfen, dass er teilweise zu exzessiv mit der Geldpolitik umgegangen sei und damit eben dann auch unter anderem zur Tech-Blase um die Jahrtausendwende beigetragen hat. Wie sah das denn dann mit seinem Nachfolger aus, Ben Bernanke? Der hat ja mit der Finanzkrise 2008 auch schon direkt die erste große Bewährungsprobe bekommen, oder?
Ja, und Greenspan war halt auch immer so ein bisschen ein Wall Street-Typ, ja, während dann sein Nachfolger dann auch, Bernanke kam aus der Universität, Akademiker, hatte sich sehr stark mit der großen Depression beschäftigt und das konnte er dann auch gleich mal ausnahmsweise in die Praxis umsetzen und nicht nur im Hörsaal, weil wir ja dann die große Finanzkrise hatten, während der Bernanke ja da am Ruder der Fed war. Und Yellen ist ja auch seine Nachfolgerin, die von Obama an die Spitze gesetzt wurde. Sie ist auch Akademikerin mehr, also sie war lange bei der Fed auch, aber sie war auch schon mehr, sage ich jetzt mal, Technokratin. Und sie wurde dann ja nach nur einer Amtszeit, das war so ein bisschen ein Schlag ins Gesicht von Trump, wurde sie quasi dann nicht nochmal nominiert und Trump hat sich dann einen richtigen Banker ausgesucht.
Und damit ja dann wahrscheinlich auch die Hoffnung gehabt, dass so einer auch die Aktienmärkte am Leben hält, oder?
Trump hatte immer so ein bisschen die Art, irgendwie Kabinettsmitglieder und Fed-Chefs oder so ein bisschen so als, also der Mann ist mein Banker und der Justizminister ist mein Anwalt irgendwie so. Und dann hatte er wohl damit gerechnet, dass Paul eben so ein richtiger Wall Street Guy sein würde, der eben auch versucht, möglichst Geldpolitik zu machen, so dass der Aktienmarkt, der für Trump immer auch eine Messlatte war, wie gut es dem Land geht. Und für ihn war immer, wenn die Aktienkurse stiegen, dann hat der Paul das richtig gemacht. Und wenn die Aktienkurse fielen, dann hat der Paul irgendwie Mist gebaut und so. Er hat dann später, glaube ich, sehr bereut, dass er den Paul zu seinem Fed-Chef gemacht hat, weil Paul war eigentlich ununterscheidbar von Yellen, von seiner Vorgängerin, obwohl die Herkunft der beiden, also die Karriere der beiden sehr, sehr unterschiedlich ist.
Also sehr unterschiedliche Typen tatsächlich. Wobei, eines fällt mir über all die Jahre doch immer wieder auf. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Notenbankchefs immer mehr an Macht gewinnen und vielleicht sogar inzwischen mächtiger sind als der US-Präsident. Geht dir das auch so, Heike, in deiner Wahrnehmung?
Ich glaube, das liegt nicht so sehr daran, dass die Fed an Macht zugewonnen hat, im Sinne von, dass sie das expandiert hätte, sondern ich glaube, was man dahinter einfach sehen muss, ist, dass gleichzeitig eben der Präsident deutlich weniger Durchsetzungsvermögen in dem Gefüge in Washington eben hat. Also wenn wir uns angucken, den Reformstau, den es schon seit mehreren Präsidentschaften, nicht zuletzt, wir erinnern uns ja alle noch an Obama und seinen verzweifelten Versuch, irgendwelche Reformen durchzukriegen. Und er hat so mit Mühe und Not eine Frankenstein-Version seiner Gesundheitsreform dann eben noch durchgedrückt und danach war eben Schluss. das ist eben diese Blockiererei, die hat jetzt unter Biden auch wieder extrem zugenommen. Es kommt ein Reformpaket, auch Sachen da drin, die eben helfen würden, die Inflation in den Griff zu bekommen, die Lieferketten zu entspannen, wie zum Beispiel diese Halbleiterförderung. Kann man sich drüber streiten, wie sinnvoll das ist, aber das ist immerhin mal ein Ansatz. Dadurch, dass eben all diese Dinge nicht mehr so richtig stattfinden, ist der Akteur in Washington, der halt noch am weitesten Entscheidungen auch durchsetzen kann, letztendlich Powell. Ja? Und insofern bin ich da schon auch so ein bisschen gespalten, weil ich das Gefühl habe, ja, natürlich wird die Notenbank auch besetzt durch eine Nominierung durch den Präsidenten und der Senat muss dann eben auch den Fed-Chef zum Beispiel bestätigen und eben auch die Kollegen von Herrn Powell, die kommen ja nicht aus dem Nichts, die werden jetzt nicht einfach nur so ernannt, aber trotzdem ist es jetzt nicht so, dass wir den Fed-Chef wählen, ja. Und es ist ja auch ganz gut so, dass wir den nicht wählen, weil wir würden vielleicht die falschen Kriterien dann anlegen und dann womöglich eine Art Fed-Chef Trump irgendwie da installieren. Aber trotzdem ist es schon, denke ich, ein Zeichen einer nicht wirklich rundlaufenden Demokratie. Ein weiteres Zeichen, wir haben ja ganz andere, viele andere Anzeichen auch noch, aber das ist ein weiteres Zeichen dafür, dass wir immer mehr versuchen, mit den Mitteln, mit den teilweise auch sehr plumpen und brutalen Mitteln der Geldpolitik Dinge zu erreichen, die wir einfach nicht mehr auf dem fiskalpolitischen, auf dem normalen realpolitischen Weg erreichen können.
Also dann ist das Ganze nicht nur demokratisch fragwürdig, sondern auch in vielen anderen Aspekten. Ich glaube, wir können aber festhalten, dass die Macht der Notenbank auf jeden Fall zugenommen hat über all die vergangenen Jahrzehnte. Die Frage ist nur, ob diese Macht auch ausreicht, um dann eben hier die Inflation in den USA am Ende auch in den Griff zu bekommen. Jens hat ja vorhin schon angedeutet, dass er da so seine Zweifel hat und wie es wirklich dann enden wird, das werden wir in einigen Wochen, wahrscheinlich doch eher Monaten sehen.
Paul ist ein bisschen schwieriger zu lesen, denke ich, als jetzt Greenspan. Aber vielleicht gucken wir uns jetzt künftig immer die Krawatten an, die er trägt. Vielleicht ist da ja irgendwie, Sabrina, vielleicht können wir dann den Paulschen Krawattenindex draus entwickeln und patentieren lassen. Was meinst du?